Heute bei «Apropos» die gescheiterten WM-Pläne von Infantino. Schlechter hätte es für Gianni Infantino fast nicht laufen können. Der FIFA-Chef hat vor einer Woche bekannt gegeben, dass er einen Teil der Rechte der Fußball-Weltmeisterschaft an Investoren verkaufen will.
Simply commercialize and organize all FIFA-owned competitions, unlocking previously uncaptured commercial value.
Und hat damit eine gewaltige Kritikwelle losgetreten.
Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine.
Nobody is selling football. Well, this is not something FIFA would ever entertain.
I think that Gianni took a step too far.
I don't believe he's the right man to lead FIFA forward.
Alle europäischen Verbände haben geschlossen mit einem Boykott droht von den FIFA-Turnier und auch andere Konföderationen haben die Pläne abgelehnt. Bis der Infantino am Wochenende eingeknickt ist. Er hat das Projekt zurückgezogen und hat sich damit auf beiden Seiten unbeliebt gemacht. Bei den Fußballverbänden, die jetzt rechtliche Schritte prüfen, aber auch beim US-Präsident Donald Trump, der vom Verkauf der Rechte profitiert hätte. Warum hat er überhaupt die Verkaufspläne geschmiedet, nach der kommerziell erfolgreichsten WM ever? Kann sich der Gianni Infantino jetzt noch halten? Und was sagt das alles über den Zustand der FIFA aus? Das besprechen wir heute mit dem Fußballexperten Thomas Schifferle. Willkommen in einer neuen Folge von «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Aregger. Hallo Thomas, schön bist du da.
Hallo Alexandra, danke vielmals für die Einladung.
Thomas, nach über 40 Jahren Sportjournalismus könnte man meinen, dich haut vermutlich nicht mehr um. Aber wenn ich deine Analyse der letzten Tage gelesen habe, habe ich schon dadurch gehabt, ist es so eine neue Dimension. Oder wie würdest du es zusammenfassen?
Ja, es ist eine neue Dimension. Also, es ist wirklich so, es passiert immer noch irgendetwas, wo man denkt, dass, ja, es ist jetzt einmal das Ende. Aber nein, die Schraube wird immer weiter drüllen. Und es wird immer absurder.
Steigen wir von Anfang an ein. Letzte Woche, am 28. Juli war das, hat Gianni Infantino, der Chef vom Weltfußballverband FIFA, bekannt gegeben, eine neue Gesellschaft zu gründen. Was genau war der Plan?
Er hat ganz einfach gesagt, er wollte 20% der Rechte an der Weltmeisterschaft an eine private Firma auslagern. Und er wollte mit dem ungefähr 4 Milliarden Dollar reinnehmen. Und das ist das grosse Problem, weil das ist eine private Firma. Man verkauft also etwas, das den 211 Verbänden gehört, an eine private Firma. Und das Ziel, das ferne Ziel, sagt man Infantino nach, dass er dann eines Tages selber der Chef geworden wäre von dieser Firma und ein X-Faches verdient hätte von dem, was er jetzt als FIFA-Präsident hat. Was ja doch immerhin nur 6 Millionen ist. Also man muss ja schon ein bisschen schauen, dass man die Altersvorsorge ein bisschen pflegen kann.
Wer ist denn bei diesen Plänen alles involviert gewesen?
Also eigentlich ganz, ganz wenige Leute, darum war das auch so geheim gewesen, obwohl so etwas kannst du nicht über Nacht einleiten. Also das ist ein monatelanger Prozess. Also es ist involviert selbstverständlich der Infantino, das ist involviert eine amerikanische Investmentgruppe von dem Joshua heisst, der Joshua Kushner, das ist der Bruder vom Schwiegersohn vom geschätzten Donald Trump und eine Grossbank JP Morgan. Das sind so die Hauptspieler gewesen.
Die waren involviert, aber die Pläne skizziert hat Infantino schon während der WM, oder?
Nein, früher noch. Solche Pläne tust du ja nicht, das hackst du nicht aus über Nacht. Mhm. Das machst du über Monate. Und das ist ja der grosse Fehler, den er gemacht hat in dieser ganzen Geschichte. Nicht, dass man die Idee könnte haben, etwas auszulagern. Aber man muss einen demokratischen Prozess verfolgen, man muss die Verbände involvieren, man muss den Verbänden sagen, du hörst dir mal, ich hätte die Idee, wie wir mehr Geld generieren können. Was meinen die dazu? Und dann stellst du die Pläne vor, dann können die 211 Mitgliedsverbände, die FIFA sind, können darüber befinden, können sagen, ja, wenn wir, nein, wenn wir nicht. Wenn sie ja sagen, also verfolgen, dann schreibst du es aus, wer könnte interessiert sein. Aber der Infantino macht genau das Gegenteil. Also er stellt seine Mitgliedsverbände vor vollendete Tatsachen. Es gibt auch keinen Bewerbungsprozess, und es ist schon mal klar, die Gruppe vom Kushner, die ist es dann. Und das hat einfach nichts mit Demokratie zu tun, sondern ist genau das Gegenteil davon.
Und wenn wir uns das einmal vergegenwärtigen, die FIFA verdient an dieser WM in den USA, Kanada, Mexiko rund 15 Milliarden US-Dollar, so viel wie noch nie. Und dann kommen die Verkaufspläne, um noch mehr Geld zu machen. Also warum?
Das ist ganz einfach. Das ist Raff Gio. Ganz einfach. Der Infantino ist der Art vom Geld getrieben und er versteht sich als Präsident, der muss Geld generieren und immer mehr, mehr, mehr. Darum letztes Jahr die Club-WM, die von 7 auf 32 Mannschaften ausgebaut worden ist. Kein Mensch braucht sie eigentlich, aber er schon. Und hat dank dem Geld aus Saudi-Arabien, aus dem Königshaus von Saudi-Arabien, die Club-WM finanzieren können. Jetzt war seine Idee, wir müssen 48 Mannschaften haben, der WM, nicht 32. Das heisst, du hast 40 Match mehr gehabt, allein während dieser WM. Jetzt ist er schon die nächste Stufe am Zünden. Statt 48, 64 Mannschaften. Also er ist immer mit mehr, mehr, mehr. Das ist sein Antrieb.
Jetzt hat eben letzte Woche dann die Pläne vorgestellt oder wie du gesagt hast, Verbände vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Reaktionen sind schnell gekommen und sie sind heftig gekommen. Die Mitglieder von der Europäischen Fußballunion, von der UEFA, haben geschlossen mit einem Boykott von allen FIFA-Turnieren droht. Wie drastisch war die Reaktion?
Sehr drastisch und ich bin ganz ehrlich gesagt überrascht gewesen, dass das 55 Verbände geschlossen geblieben sind, weil sie auch in Europa gibt es kleinere Verbände, armgenössigere Verbände, die froh sind um jeden Dollar mehr. Aber nein, die, alle 55 sind zusammengestanden und das muss ich sagen, das ist schon ein enorm starkes Zeichen gewesen.
Sie waren ja nicht auch die Einzigen, die dann eigentlich sich dagegen gestemmt haben.
Nein, nachher haben die Asiaten angezogen und auch geschlossen. Und dann haben, das ist der CONCACAF, das ist so eine ganz komplizierte Formulierung, das ist Nord-, Mittelamerika und Karibik. Auch 35 Länder, auch die sind geschlossen dagegen. Und auch das hat mich überrascht, weil auch dort hast du ein paar kleinere Inseln mit kleinen Verbänden. Eben auch dort wieder, das ist auch klar, das ist Infantino seine Politik, die kleinen Verbände muss ich kaufen. Dann habe ich meine Wahl wieder. Aber das hat mich wirklich auch überrascht. Aber ich denke auch, der Infantino ist ein bisschen überrascht worden von dieser Vehemenz an Kritik.
Aber er hat im ersten Moment noch versucht, daran festzuhalten. Wie hat er darauf reagiert?
Ja, er hat dann natürlich zuerst beleidigend reagiert, wie er das immer ist, wenn er auf Kritik stößt. Für ihn ist Kritik nicht und hat ja nach der WM all denen, die Kritik an ihm geübt oder an Turnier geübt haben, Hass unterstellt. Also er ist immer auf dieser Schiene, oder? Nicht Hass. Und er hat dann zurückgekrebst und hat gesagt, ja, das sei ja nur ein Vorschlag gewesen.
A proposal, an offer, it's part of a democratic process, a consultation process.
Dann hast du schon gemerkt, ja, das wird noch zu retten, was nicht mehr zu retten ist.
It is an opportunity, but not an obligation, unlocking previously uncaptured commercial value.
Aber er hat gesagt, es sei nur ein Vorschlag gewesen, es sei ein demokratischer Prozess. Das ist es aus deiner Perspektive und vielen anderen nicht gewesen, oder?
Nein, das ist genau das Gegenteil von einem demokratischen Prozess. So zumindest bin ich Demokratie verstanden als Schweizer.
Wie hätte er es anders können machen?
Eben, er hätte müssen vorgängig informieren. Er hätte müssen vorgängig sagen, liebe Kollegen, ich habe die Idee, was meinen da? Einfach einen Plan vorstellen. Und dann tut der Kongress darüber befinden, ja, machen wir, verfolgt das weiter. Und dann, wenn sie Ja sagen, dann muss er dann Investoren präsentieren, also eine Auswahl an Investoren. Dass man auch dort wieder entscheiden kann, den Investor wollen wir. Oder wir wollen am Schluss vielleicht gar keinen. Wir bleiben, wie es ist. Das ist für mich Demokratie. Und er sagt, nein, er ist anders vorgegangen. Und wenn seine engsten Mitarbeiter in der FIFA, das ist der sogenannte FIFA-Rat, das ist quasi die Regierung von der FIFA, besteht aus 37 Leuten, nach diesen 6 Konföderationen verteilt, nicht mal etwas weiss. Dann kannst du ja ausrechnen, wie geheim die Aktion war. Weil er das Gefühl hatte, wenn ich es geheim mache, dann kommt es durch. Also so muss ich es mir vorstellen. Es ist ja auch klar, ich meine, er setzt den Verband, hat er eine Frist gesetzt bis 19. September zum Entscheiden. Und dann sagt er, der Ja sagt, kommt 20 Millionen Dollar über extra, der Nein sagt, kommt nichts über. Und das ist nichts anderes als Erpressung.
Er hat schlussendlich sich zurückgezogen. In der Nacht auf den Samstag hat er die Pläne zurückgezogen. Was hast du das Gefühl, was hat den Ausschlag gegeben?
Ja, einfach der vehemente Widerstand. Und die Reaktionen auch von Sponsorenseite, auch aus politischen Lager, wie von dem Andy Burnham, dem neuen Premierminister in England, der dann nachher nachgezogen hat und also ziemlich dezidiert gesagt hat.
The plan that was put forward was offensive to many people, football people around the world. And it can't be the case that we just move on and forget that. It wasn't acceptable. And as I say, I don't believe he's the right man to lead FIFA forward.
Und die Reaktionen sind alle immer genau gleich gewesen. Infantino, es ist vorbei für dich, du musst gehen. Sei zwar keine direkt so oder ganz wenige, aber ich meine, das Kommuniqué, das die UEFA am Samstagmittag rausgelassen hat, so ein scharfes Kommuniqué habe ich also noch selten gelesen.
Und, hast du gestanden?
Ja, dass es einfach eine schäbige Aktion war von Infantino als Beispiel. Dass man das weiter verfolgen und dass man die Hintergründe abklären will. Und ja, im Prinzip die Botschaft war klar, Infantino, du musst gehen. Also man hat das Vertrauen verloren von der UEFA. Und wenn jemand das Vertrauen verliert, ist klar, dich wollen wir nicht mehr. Mhm.
Die UEFA prüft in der Zwischenzeit auch rechtliche Schritte, oder?
Ja, sie prüft rechtliche Schritte, die alle Hintergründe kennen, was da gelaufen ist. Also das ist ein fünfseitiges Schreiben von einer amerikanischen Kanzlei. Dexter heisst die. Das ist eine Grosskanzlei mit etwa 1'000 Anwälten und 1,6 Milliarden Umsatz. Also das ist keine kleine Klitsche, sondern das ist eine grosse Unternehmung. Und man kann sich dann vorstellen, was das dann auch etwa kostet, so eine Klage, wie viel Geld das da wieder fließt. Also die Anwälte reiben sich die Hände, ist klar. Und die wollen einfach, dass keine Unterlagen vernichtet werden. Die wollen die ganzen Abläufe kennenlernen. Die wollen wissen, wer ist alles wirklich involviert gewesen und wie ist alles abgelaufen. Und das, also die Klage ist doch relativ dezidiert formuliert. Also da gibt es keine Schlupflöcher für den Infantino.
Also der Sturm zieht nicht so schnell vorbei. Vielleicht noch auf der anderen Seite, das Weiße Haus, respektive Donald Trump, die dürfte auch nicht unbedingt Freude gehabt haben, dass er das jetzt zurückzieht.
Nein, natürlich nicht. Und ich wäre sehr gerne Müsli gewesen, wo der Infantino dem Kastner anruft und sagt, du, hör mal, es tut mir leid, das Geschäft gibt es nicht. Also das hätte ich, da wäre ich sehr gerne dabei gewesen, weil die haben ja auch schon wieder nur mit Dollarzeichen in den Augen gehabt.
Und eben, ich meine, in den letzten Monaten hat es unzählige Berichte gegeben über die Nähe von Donald Trump mit dem Infantino. Was glaubst du, wird es längerfristig bedeuten für seine Nähe eben zur US-Regierung?
Ich denke, der Infantino ist, also ich muss so sagen, man sollte da nicht gross von Freundschaft eigentlich reden zwischen denen zwei. Sondern ich glaube einfach, der Infantino ist für den Trump ein nützlicher Sidekick gewesen, wie man so sagt. Einfach ein willkommener Handlanger. Oder? Dass der Infantino hat dem Trump eine Bühne gegeben, wo der andere sehr gerne benutzt hat, um sich zu inszenieren. Man hätte ja nur wieder einmal die Pokalvergabe nach dem WM-Finale anschauen, wie das dem Trump dort gefallen hat, mit dem goldigen Lametta, der da oben runtergekommen ist und er den Pokal dürfen überreichen. Und eigentlich am liebsten nicht mehr von dieser Bühne oben runter wäre, bis ihm dann der spanische Captain, der Rodri, mal so ganz einen sanften Schubf gegeben hat und die Richtung angezeigt hat, wo er jetzt hingehen soll. Und der Infantino dann am Endeffekt weggezogen hat. Also ich denke, der Infantino sollte sich nicht zu viel einbilden auf die Nähe zum Trump. Man kennt den Trump aus der Weltpolitik. Er benutzt die Leute, wie er will. Also dann kann es, heute sind es die grössten Freunde und morgen sind es Latas Kevin, heissen Herr Döpfel.
Es kann schnell gehen, mit anderen Worten. Du hast vorher eben auch die Geschlossenheit von der UEFA einmal angesprochen, wie aussergewöhnlich das war. Gleichzeitig hat sich die UEFA den Vorwurf von der Doppelmoral anlassen. Also wenn man zum Beispiel die Champions League anschaut, dann gehören ja die dominierenden Clubs längst reiche Investoren oder auch die WM-Vergabe an Saudi-Arabien. Ist die Kritik berechtigt?
Ja, es ist nicht ganz logisch. Es ist nicht das Gleiche, weil ein Club kannst du nicht vergleichen mit der FIFA. FIFA gehört, wie ich es vorhin gesagt habe, in den 211 Verbänden. Das ist nicht ein einzelner, irgendein amerikanischer, saudischer, russischer früher Oligarch, der einen Club hat. Das ist nicht das Eigentum von jemandem allein, sondern es ist der Verband, die FIFA, gehört in den 211 Verbänden. Und darum kann nicht ein Einzelner darüber bestimmen, wem jetzt was verkauft wird. Das ist der grosse Unterschied.
Du hast aber vorher gesagt, wenn es ein demokratischer Prozess gewesen wäre, wenn ich dich richtig verstehe, dann hätte man mal darüber reden können. Macht das Sinn, einen Teil jetzt von dieser WM auszulagern? Oder hast du das Gefühl, es gäbe gar kein Szenario, wo man kann sagen, doch, von dem profitiert letztendlich der Fußball?
Du musst dich immer fragen, das ist eine moralische Frage, für was brauche ich immer noch viel mehr Geld? Oder? Also wenn ich schon Milliarden habe, für was muss ich noch zweite Milliarden haben? Ich mag mich immer erinnern an einen alten FCZ-Präsidenten, verstorbenen Sven Hotz, der hat gesagt, er könne auch nur einmal am Tag ein Stück Fleisch essen. Also das ist so, mir widerstrebt das einfach, die Geldgier, ganz ehrlich gesagt. Und vor allem, wer soll denn davon profitieren? Das wären dann kleine, kleine Länder. Aber jetzt nimmst du irgendein Südsee-Atoll und dann hast du irgendwelche kleine Inseln und irgendwie, dann hast du plötzlich das Gefühl, die Nationalmannschaft von Tahiti sagt dann gleich gut wie Spanien. Selbst mit allem Geld von dieser Welt wird das nie passieren. Du hast dort so beschränkte Ressourcen, so Möglichkeiten, um dich zu entwickeln, dass du mit allem Geld nicht viel kannst bewegen kannst. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass sich ein paar Funktionäre den Sack fühlen. Das ist das Einzige. Aber den Fußball wirklich viel besser machen, damit machst du nicht.
Was ich mich in den letzten Tagen auch gefragt habe, also der Sturm war ja wirklich riesig, der hier jetzt auf den Infantino eingeprallt ist. Ist das Ganze vielleicht einfach ein bisschen die Spitze vom Eisberg nach diesen zahlreichen Eskapaden? Also zum Beispiel der Rückruf von der roten Karte von einem amerikanischen Spieler, Friedenspreis an Donald Trump. Also hast du das Gefühl, das war wie so ein bisschen die Spitze oder hat er die Pläne unabhängig so viel Kritik ausgelöst?
Es war einfach etwas zu viel.
Okay.
Es ist einfach genau, du hast es völlig richtig formuliert in deiner Frage, es war einfach zu viel gewesen. Nach all den Jahren, was er da postet hat, er hat ja schon mal versucht, vor 8 Jahren, die WM-Rechte in Gänze zu verkaufen, zu verhökern. Für 25 Milliarden Dollar auch wieder in so einem Hinterzimmer-Deal. Und du hast jetzt einfach gemerkt, das geht jetzt diesen Leuten einfach ziemlich auf den Sack. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Auf den Senkel, auf den Wecker. Du kannst eine Formulierung nehmen, die du willst. Einfach nasenvoll vom Infantino. Sein Gebaren, das er hat, auch an dieser Weltmeisterschaft. Dann eben die Rücknahme von dieser roten Karte für den amerikanischen Stürmer Balogun. Nach einem Telefon aus dem Weissen Haus von Trump. Er soll sich das bitte nochmal anschauen. Das ist einfach alles zu viel gewesen. Und man hat eben, das ist eben das Problem bei diesem Deal, du gehst mit Investoren ein Geschäft ein. Investoren, die leben nicht von Luft und Liebe. Die wollen, dass man Geld verdient. Die zahlen nicht 4 Milliarden einfach so, weil der Infantino ein super Typ ist. Nein, die wollen Rendite haben. Rendite machst du eben mehr Spiel, mehr Turnier, mehr Werbung, immer mehr, mehr, mehr. Wenn du jemandem 20% gibst, dann will der mehr. Der ist nicht zufrieden mit 20%. Der will mehr und dann besteht das eines Tages Kontrolle, also 51%, plötzlich bei denen Investoren ist. Und dann gehört der Fußball Investoren. Und dann können die den Fußball kaputt machen. Mhm. So wie wir ihn kennen als Spiele. Oder? Und das war die grosse Gefahr bei diesem Deal. Und darum ist das nicht, kann man das nicht vergleichen mit UEFA. Klar, auch die UEFA ist Geld getrieben. Selbstverständlich. Aber die UEFA, Champions League, also Champions League gehört der UEFA, arbeitet mit einem Vermieter zusammen, alles okay. Aber da, das wäre eine andere Stufe gewesen und das ist die grosse Gefahr an dem Deal.
Dass es jetzt so weit gekommen ist, dass jetzt auch der Infantino sehr stark in Frage gestellt wird, was sagt das alles auch über den Zustand von der FIFA aus und kann es vielleicht jetzt auch eine Kehrtwende geben? So?
Man muss immer sagen, was ist die FIFA? Die FIFA besteht aus, ich habe gegen 1000 Mitarbeiter. Die Mitarbeiter machen einfach eine richtig gute Büze. Und die leiden darunter, dass sie obendrauf einen haben, der macht, was er will. Ein sogenannter Sonnenkönig. Also der Infantino prägt das Bild der FIFA. Aber dabei wären die anderen 999. Die sind im Prinzip wichtiger, weil die machen die Arbeit. Die organisieren alles. Die schauen, dass der Betrieb läuft. Es ist einfach, an der Spitze ist es marot. Das ist das Problem. Oder? Man muss eben nochmal unterscheiden. Führung und Mitarbeiter. Und man hat ja nach dem Sepp Blatter, nach den 17 Jahren Sepp Blatter, hat man das Gefühl gehabt, man muss die FIFA ein bisschen reformieren. Man hat eine sehr starke, das hat das Blatter selber noch gemacht, eine sehr starke Ethikkommission eingesetzt, die die Leute überwacht, dass sie einfach gewisse Regeln einhalten. Oder? Corporate Governance sagt man dem. Und man hat das Exekutivkomitee, das war eine kleine Gruppe, hat man abgeschafft, weil es sehr korrupt war, das weiss man. Man hat das durch einen Rat ersetzt, man hat entschieden, eine Weltmeisterschaft wird nicht mehr von 22 oder 24 vergeben, sondern von 211, also von allen Landesverbänden. Und die Infantino hat alles über Bord gerührt. Hat die Ethikkommission gerade einmal als erstes abgesagt, nachdem er als erstes reklamiert hat, er verdiene zu wenig. Und er hat dann eine Weltmeisterschaft quasi im Alleingang vergeht, die 2034 auf Saudi-Arabien. Also das ist das Problem. Und darum ja, wird nichts daran einführen, dass das wieder eine Reform braucht. Also dass man vielleicht eine andere Führungsform findet. Die Süddeutsche hat da am Montag einen guten Gedanken aufgebracht, dass der Präsident alle zwei Jahre rotiert. Also jedes Mal nach all zwei Jahren kommt ein anderer Präsident von einem anderen Kontinentalverband. Das auch mit dem Effekt, dass der Präsident nicht mehr die Macht hat, die Machtfülle hat, wie das 17 Jahre lang Sepp Blatter hatte und wie das jetzt 10 Jahre lang Gianni Infantino hat.
Gibt es ein Szenario, wo du glaubst, könnte er irgendwie das Ruder umreißen und bleiben?
Ja, ich meine, wie er jetzt mit Händen und Füßen darum ringen, dass er bleiben kann und wird auf Zeit spielen. Die Wahl ist in 8 Monaten, im März in Marokko. Wird auf Zeit spielen und schauen, dass er den einen oder anderen umdrehen kann. Wichtig wird sein, dass die UEFA dranbleibt, dass die UEFA den Druck hoch behaltet. Also ich meine, das Schreiben, die Klage von dieser amerikanischen Kanzlei, das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Es gibt ja auch noch mal eine weitere Klage gegen den Infantino. Oder eine Vorladung vom amerikanischen Justizausschuss, wo er muss auftreten und aussagen und alle Unterlagen vorlegen. Einfach wegen dem Gebaren mit dem Trump, wegen den Ticketpreisen, den massiv überzogenen. Also der Druck bleibt da auf juristischer Seite. Und eben nochmal, die UEFA muss dranbleiben. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, dass es eine Sondersitzung gibt von dem FIFA-Rat. Da müssten 19 von 37 dafür sein, dass die einberufen wird. Dann könnte man den Infantino einmal bitten, er soll abtreten. Und wenn da nichts fruchtet, dann gibt es die Möglichkeit von einem außerordentlichen Kongress von der FIFA. Dort wären 20% der Stimmen nötig, dass der einberufen wird. Das wären 43 von 211. Und UEFA hat 55 Verbände. Also wäre die Chance gross, dass so ein Kongress zustande käme.
Es werden ja auch schon mögliche Nachfolger verhandelt. Siehst du jemanden, der Infantino tatsächlich bald beerben könnte?
Also ich hätte eine Wunschkandidatin.
Ah?
Das ist die norwegische Verbandspräsidentin, die Lise Klaveness. Die ist seit gut vier Jahren im Amt und die hat nie Angst gehabt vor dem Infantino. Die hat sich also immer sehr, sehr dezidiert öffentlich gegen ihn gestellt. Sie wird keine grosse Chance haben, leider. Wenn sie mit einer Frau verheiratet ist und man kann sich vorstellen, wie in vielen Ländern das nach wie vor nicht so gern gesehen ist, wenn eine homosexuelle Frau Macht hat oder überhaupt, dass das gibt. Also die wäre super, die wäre wirklich gut, aber chancenlos. Der kräftigste von denen, der im Spiel ist, Namen ist der vom UEFA-Präsident Alexander Ceferin, der in dieser Situation sehr, sehr starke Führungsqualitäten gezeigt hat, wo die UEFA zusammengekippt hat und geeint hat. Er will allerdings, heisst es, wir wollen nicht. Aber wer weiss dann schon, wenn er darum beten wird, lieber Alexander, mach es doch bitte. Dann kann man einmal ein bisschen umdenken und dann kann er vielleicht einmal ein Spürchen Eitelkeit führen kommen. Es gibt weitere Namen, der Kontinentalpräsident von der CONCACAF, der Kontinentalpräsident von Asien. Es gibt jemanden in Paris, den Nasser Al-Khelaifi, das ist eigentlich nur eine lustige Personalie, weil der vor, was ist, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, 15 Jahre sage ich jetzt, oder noch ein bisschen mehr, Paris Saint-Germain gekauft hat mit seinem Geld aus Katar, ist das natürlich der grosse, böse Bub gewesen, oder? Das Feindbild vom europäischen Establishment und inzwischen ist der anerkannt und Paris Saint-Germain ist natürlich ein grossartiger Club, also fußballerisch muss man sagen, er hat zweimal Champions League gewonnen, er ist der Präsident von der Europäischen Clubvereinigung als Katari, was auch speziell ist, er sitzt im UEFA-Exekutivkomitee, also in der Regierung von der UEFA, unter dem Ceferin. Er will offenbar auch nicht, also das sagt er zumindest auch einmal, aber man kennt ja das, dass man zuerst Nein sagt, damit man nichts zu verlieren hat, wenn es dann wirklich mal eine Wahl gäbe. Oder? Also das sind so die Namen, die im Spiel sind.
Aus dem Wallis steht niemand in der Pole Position.
Es ist lustig, dass du das sagst, ich kann vor einem Jahr bin ich beim Christian Constantin gewesen. Das ist der grosse Zampano vom FC Sion. Und dort war ja gerade die Krise mit der Zollproblematik, oder mit dem Zollhammer, 39%, den Trump über die Schweiz verhängt hat. Da haben wir auch über das geredet, was man eigentlich könnte machen, um den Trump zu besänftigen. In der Folge dieser Diskussion hat er gesagt, du, nächste FIFA-Präsident, der kommt dann aus dem Wallis. Dann habe ich gesagt, ja, wer jetzt? Dann ich bin ich wirklich nicht drauf gekommen. Und dann ist er mit dem Namen Gelson Fernandes gekommen. Gelson Fernandes, das ist im früheren Nationalspieler, der ist im Wallis aufgewachsen, also eigentlich von der Kapverde, aber im Wallis aufgewachsen, dort gespielt, dort seine Karriere lanciert, Nationalspieler geworden eben. Und jetzt ist er Direktor bei der FIFA für Afrika zuständig. Und das war am Gastantin seine Schnapsidee, den Schweizer zu lancieren. Wahrscheinlich einfach wieder damit wieder zum dritten Mal in Folge, wann es so kommt. Also das ist nicht realistisch.
Interessant wäre es trotzdem.
Ja, natürlich, logisch.
Danke Thomas vielmals für das Gespräch und deine Einordnungen.
Ja, gern geschehen. Danke dir, Alexandra.
Der Thomas Schiffler hat die letzten Tage auch sehr fleissige Tasten gehauen und viele Analysen geschrieben. Wir verlinken euch ein paar hilfreiche Artikel dazu zu dieser ganzen Infantino-Geschichte und diesen Verkaufsplänen in den Shownotes. Das war es von «Apropos» für heute. Diese Folge produziert hat Jackie Wechsler und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.